Hackern, der deutsche Podcast rund um Microsoft Cloud Technologie.
Ja, willkommen zu einer neuen Episode von Hairless in the Cloud. Heute Folge 11. Letzte Woche war ein kurzer Ausfall. Dafür haben wir heute den Jan live aus
Israel.
Tel Aviv. Meine Güte. Romantisch, ich sehe dein Hotelzimmer im Hintergrund. So die wichtigsten Sachen wie eine Sprinkleranlage hast du ja anscheinend an der Decke.
Ist mir noch nicht aufgefallen, jetzt wo du sagst, ja.
Wahnsinn. Gut. Ja. Genau, wir haben heute ein bisschen eine improvisierte Folge, glaube ich. Wir haben das einen Tag vorgezogen. Normalerweise recorden wir immer freitags, aber aufgrund der verschiedenen Schedules, Rückflüge, bietet sich's an, das quasi jetzt einfach heute durchzuziehen. Jan, hast du Nachrichten ganz allgemein, bevor wir auf deinen Israel-Besuch kommen?
Oh, du, ganz ehrlich, ich hatte eine ganz geschäftige Woche sozusagen. Ich habe gar nicht so viel mitgekriegt, was alles passiert ist. Im Twitter-Wars. Erzähl du mal, was du so aufgeschnappt hast.
Ja, mir ist eine Sache hängen geblieben. Im Endeffekt, Microsoft To-Do hatten wir ja schon ein paar Mal. Kann jetzt flagged E-Mails. Mhm. Habe jetzt gerade eben meine App gestartet und tatsächlich hat er gesagt, du kannst jetzt auch flagged E-Mails. Ich habe jetzt gedacht, dass ich eigentlich vom Hocker falle, wenn ich das aufmache, weil in Outlook habe ich flagged E-Mails bestimmt irgendwas um die 200. Das Ding ist relativ intelligent. Er zeigt mir jetzt nur 4 in To-Do an.
Okay. Und die 4 hat er nach welchen Kriterien ausgewählt?
Das ist eine sehr gute Frage. Sie sind zumindest, glaube ich, nicht allzu alt. Mhm. Also vielleicht kann er einfach nicht so weit in die Historie schauen durch meine Mailbox. Das könnte natürlich sein, dass die unterliegende REST-API da irgendwo schlapp macht und sagt, hey, das To-Do ist älter als ein Jahr, können nicht mehr wirklich relevant sein.
Also ich würde vermuten, es hat irgendwas mit AI zu tun.
Mit AI? Dann hoffe ich mal drauf. Also ich habe tatsächlich auch genauso damit verfahren. Die sind zwar alle geflaggt, aber die interessieren mich nicht mehr wirklich.
Ja, mir ist es auch ein bisschen aufgefallen. Du weißt ja, ich bin ja ein überzeugter Syn-Client-User sozusagen, also Syn-App-User. Ich benutze ja die Outlook Web-App statt Outlook Fat-Client und da ist jetzt tatsächlich auch unten links das To-Do-Symbol und nicht mehr die Tasks. Ist es im Fat-Client auch so?
Nee, der Fat Client, jetzt bin ich aber auch kein Insider-Release, sondern wir sind auf einem Monthly-Channel. Da ist es so, dass Tasks zumindest in meinem Interface, ich habe ja Touch an, weil ich einen Touch-Laptop habe, da habe ich nur 3 Symbole unten, die wichtig sind, nämlich Mail, Kalender und People. Und tatsächlich verbirgt sich dahinter immer noch Tasks und, oh Wunder, ich frage mich, da gibt es ja auch mal was, da sind auch immer noch Notizen. Diese kleinen gelben Zettelchen, seit Exchange 5.5 verfolgen sie mich. Gefühlt.
Ja, ich habe auch mitgekriegt, die bohren ja auch gerade die Sticky Notes auf, ne? Die können ja jetzt auch irgendwie mehr.
Ja, das ist jetzt genau der Ansatz anscheinend, da jetzt ein bisschen reinzugrätschen und zu sagen, das, was sie im Exchange drin haben, für was sie ja tatsächlich auch auf den mobilen Endgeräten kein Interface haben. Also weder für Tasks noch für Notes gab es halt über Active Sync irgendeine Möglichkeit und sie capturen das langsam. Also das heißt, Sticky Notes, genau wer das kennt, hat so einen Mix aus OneNote und Outlook quasi bekommen. Mein Verständnis ist, dass das tatsächlich so ein Cross-Sync wirkt. Das heißt, innerhalb von OneNote gibt es eine Kategorie für Sticky Notes, sodass die transportiert werden können, plus sie werden dann wohl auch irgendwann mal im Outlook oder im Outlook Web Access angezeigt. Also von daher eigentlich eine ganz runde Sache.
Das heißt, wir werden irgendwann auch die Sticky Notes iOS und Android-Apps sehen, oder wie?
Ja, wahrscheinlich das eben nicht, weil es die tatsächlich auch für Android nicht gibt, sondern das ist dann einfach OneNote. Das heißt, das ist ja genau der Gag dabei, zu sagen, ja, Sticky, vielleicht müssen wir das mal kurz erklären, Sticky Notes, ich nutze es selber nicht, aber ist quasi wirklich einfach der Post-it für den Desktop. Ich können, glaube ich, drüber fliegen, können zusammengeklappt werden. Das heißt, damit kann ich meinen Desktop wie im Good Old Life mit irgendwelchen Post-it-Notes drumherum kleben, diesmal eben dann auch drauf. Und immer wenn ich meinen Desktop sehe, sehe ich halt irgendwie diese Mess an Stickern. Und mit dieser Retro-Welt war es aber nur auf dem Desktop. Und wenn ich jetzt quasi unterwegs war, immer die Frage, die Note klebt halt auf meinem Desktop, den habe ich nicht dabei. Und die Antwort ist, geh halt in deine OneNote-App, die es gibt, und da siehst du dann deine Sticky Notes.
Hm. Verstehe.
Ja.
Lustige Geschichte dazu. Ein Kunde von mir hat gerade eine Security-Offensive, naja, gut, das ist ein bisschen zu viel gesagt, aber eine Werbemaßnahme sozusagen gestartet, um so ein bisschen eine Awareness für Passwörter zu schaffen. Und da geben sie jetzt so Sticky Notes aus, eben Post-its sozusagen, also richtige Post-its, ja, die man anfassen kann. Und da schreiben sie schon mal, da wird ein Satz drauf gedruckt, bitte hier keine Passwörter notieren oder sowas.
Ich dachte, da kommen jetzt Passwortvorschläge drauf. Dass ich mit jedem neuen
Nein.
Post-it einen neuen Passwortvorschlag kriege.
Nein. Aber fand ich ganz cool eigentlich, auch wenn wir uns jetzt ja schon Richtung Passwordless bewegen werden im Laufe der nächsten Monate.
Ich wollte gerade sagen, also das ist eine Sache, die mir natürlich sehr gut gefällt. Das erleben wir bei uns ja schon. Ich habe kaum noch ein Passwort quasi für meinen Rechner, der macht das alles gesichtstechnisch. Aber auch quasi die Sign-ins im Web, wenn ich quasi einmal der Woche in der Bank in Frankfurt bin und muss dort einen Rechner nutzen, dann signe ich mich da ein und bestätige das mit einer Zahl auf meinem Handy nach einem Unlock. Also das ist schon eine coole Sache. Deswegen sind die Diskussionen, die Leute jetzt nochmal zu Passwort-Awareness zu bringen, okay. Irgendwo muss man ja mal anfangen.
Ja. Ja, ansonsten hast du noch irgendwas mitgekriegt, was diese Woche passiert ist?
Nee, ich glaube, also eine Sache, die hätten wir bestimmt verlinkt, oder die kann ich ja mal gucken, ob ich den Tweet nochmal raussuche. Du hattest schon mal über das Model Y von Tesla berichtet.
Ja,
Und
irgendwann haben wir darüber
der,
gesprochen, ja.
genau, Marques Brownlee, MKBHD, YouTuber, der in den Tech-Gefilden unterwegs ist und auch Tesla-Fan. Da gibt es jetzt, glaube ich, eine App oder eine Webseite, die quasi das Model anzeigt und du kannst dann verschiedene Lichteffekte, also mit Licht heller und dunkler, machen. Und er ist so ein bisschen der Techniker und hat gedacht, na, mal gucken, ob ich nicht mehr vom Modell erkennen kann als alter Grafiker, wenn du quasi die Helligkeit voll aufreißt. Weil dann ist es oft so, selbst wenn das Bild dunkel ist, du erkennst dann deutlich mehr. Und tatsächlich hat er mehr erkannt. Das heißt, auf dem Nummernschild war dann quasi der Schriftzug zu lesen, Nice try.
Ja, habe ich auch
Das
gesehen, ja. Aber war das eine App oder war das einfach ein Foto, was er dann mit den iPhone-Möglichkeiten bearbeitet hat und da irgendwie die Brightness hochgedreht hat? Ich,
Ah,
also
was das?
so hatte ich das verstanden eigentlich.
Okay, das sah alles so aus, als hätte er da irgendwie die Lichter angeschaltet, ausgeschaltet oder so ein Zeug, aber vielleicht habe ich auch das falsch verstanden. Ich bin ja nicht so der iOS-User.
Aber trotzdem sehr cool jedenfalls, da von den Grafikern irgendwie dran zu denken, dass die Leute das vielleicht irgendwie versuchen, da mehr über die Formen dieses Modells rauszufinden und dann irgendwie den Brightness-Faktor hochdrehen und ihnen da eine verdeckte Botschaft sozusagen übermitteln. Sehr lustig, ja.
Genau.
Ja, ansonsten, was haben wir? Worüber wollen wir heute sprechen? Was interessiert
Genau.
dich?
Einmal dein Israel-Trip und ich würde kurz nochmal, wir hatten ein User Group-Treffen oder ich habe mich dann auch korrigieren lassen. Das nennt man dann mittlerweile Meetup, weil Meetup die Plattform ist, finde ich schon sehr obskur. Aber für mich war es ein User Group-Treffen, das über Meetup organisiert wurde, zum Thema Flow, Power Apps und so. Das fand ich ganz spannend und das würde ich heute gerne nochmal zum Anlass nehmen, um auch meinen Senf nochmal dazu zu geben. Aber erzähl mal, Israel.
Ja, also total spannender Event. Ist ja eigentlich ein Kundenevent. Ich bin da mit zwei Kunden hier von Microsoft organisiert das Ganze. Zuerst mal kriegt man eine Einführung darüber, was denn in Israel so abgeht, grundsätzlich technologisch. Und das ist schon unglaublich beeindruckend. Und man kriegt als Deutscher eigentlich fast ein bisschen Angst, muss ich sagen,
Okay.
was die da an Kohle investieren in Startups. Gerade im technologischen Bereich, Richtung AI, Richtung Security, es ist unglaublich, was hier an Firmen sitzt. Also alle großen, die dir einfallen, haben hier irgendwo eine Niederlassung in Tel Aviv. Und es ist eine absolute Techie-Stadt, Tel Aviv. Und die sind auch total darauf ausgelegt, dass sie optimalste Bedingungen für ihre Talente schaffen. Also Microsoft hat, glaube ich, 5 Niederlassungen hier. Einfach nur deswegen, weil sie nicht alle Leute nach Tel Aviv kriegen. Und deswegen sagen, naja gut, dann gehen wir halt auch in die kleineren Städte. Und Israel ist ja echt ein kleines Land. Und
Okay.
trotzdem versuchen sie da irgendwie so viel wie möglich Leute irgendwie auch von den kleineren Städten arbeiten zu lassen.
Naja, ist ja, glaube ich, generell in der Tech-Branche gerade eben durchaus ein Thema, wenn man das verfolgt. Irgendwie auch auf Twitter hast du immer wieder Softies oder auch die Region um Seattle rum. Ist ja genauso. Selbst da hast du ja das Riesenproblem, dass quasi die Tech-Firmen quasi einfach zu Explosionen von Grundstückpreisen führen. Was ja generell einfach schlecht für das gesamte Umfeld ist. Am Anfang war das irgendwie der Jobmotor und das war super, aber mittlerweile ist Microsoft Amazon eher quasi zu einer Belastung für die Region geworden, weil sich der normale Arbeiter einfach in der Region nichts mehr leisten kann. Und von daher klingt es ja in Israel eher so, als würde man dem potenziell aus dem Weg gehen und zu sagen, warum sollen wir das alles zentralisieren? Wir gehen lieber in die Breite und können die Leute einfach da halten.
Ich glaube, beides ist richtig, ja. Also zum einen mal bin ich in Herzliya, das ist außerhalb, eine kleine Stadt vor Israel, vor Tel Aviv. Da ist eigentlich der Hauptsitz von Microsoft hier in Israel. Und du fährst mit dem Auto so eine halbe Stunde rein, je nach Traffic. Kann es auch mal fast eine Stunde dauern, da ist ganz schön viel los auf der Straße. Wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht. Und jetzt bauen sie ein neues Gebäude hier in Herzliya für 2.500 Leute
Okay.
und haben aber trotzdem ein kleineres Office in Tel Aviv, weil da halt die ganze Startup-Szene sitzt
Okay.
und die jungen Wilden sozusagen. Ja. Und sie wollen denen nicht zumuten, da diese halbe Stunde raus nach Herzliya zu fahren sozusagen und bauen da eben oder haben da eben in Herzliya auch ein Office aufgemacht.
Okay.
Ja, also es ist wirklich beeindruckend. Wir haben da eine Folie gesehen auf einer Präsentation mit lauter Firmen-Icons. Die waren alle so 5 mm groß und die ganze Folie war zugepflastert. Ja,
Okay.
das sind alles nur Tech-Startups, die in den letzten Jahren entstanden sind. Der Staat tut da auch echt unglaublich viel in Sachen Investitionen. Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Experte, aber es hört sich mehr an als in Deutschland.
Okay.
Genau.
Ja, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat, aber scheint ja generell so eine Sache zu sein, dass gerade in Israel, glaube ich, gibt es noch die Wehrpflicht. Glaube ich, man muss hier
Für
hin.
Männlein und Weiblein, richtig, ja.
Genau, und das wird wohl oft quasi auch damit verbunden, dass es quasi im militärischen Bereich, quasi auch dort im Computerbereich, glaube ich, stattfindet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Okay.
So, dass die quasi da oft schon quasi gezwungenermaßen dann auch dort eintreten und dann natürlich gerade auch in dem Security-Bereich dann auch aufschlagen und so natürlich durch Vorbildung und entsprechende Nachbildung natürlich da, glaube ich, eine ganze Menge Talente auf den Weg bringen.
Ja, lustig. Wir haben uns auch gefragt, wo dieser Security-Fokus eigentlich herkommt, ob das auch mit den politischen Problemen, die hier herrschen, irgendwie zu tun hat, dass man sagt, naja, die haben ihr ganzes Leben schon und über viele Generationen hinweg mit Security-Problemen jetzt in der physischen Welt zu tun. Die sind darauf eingestellt und so hat sich eben auch das Talent sozusagen entwickelt, hier auch im technologischen Bereich Vorreiter zu sein. Ja, RSA ist ja eine israelische Firma, es gibt ja sehr viele israelische Security-Firmen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, welche Bereiche da von Microsoft auch aus Israel heraus entwickelt werden, das ist unglaublich. Also Windows Defender ATP, MCAS, ja, Cloud App Security, AIP sind einige Bereiche hier, Information Protection. Die bauen da unglaublich Security Development hier auf oder um.
Vielleicht kann uns da einer unserer Hörer noch aufklären, falls uns jemand hört. Genau, wo das herkommt und falls er da genauere Details hat. Oder mich korrigiert quasi mit meiner Militärgeschichte. Wie gesagt, ich habe irgendeiner der Kollegen, glaube ich, der auch da war, ist ja jetzt nicht der erste von Glücken Kanya, der in Israel war. Das sind immer wieder Leute, gerade im Security-Bereich, wie du gerade gesagt hast, die dort quasi zu Fortbildung, Weiterbildung oder Auffrischung hingeschickt werden. Plus, ich glaube, witzigerweise sind da, ich glaube, Audio Codes ist da, quasi einer der UC-Anbieter von Microsoft oder Hardware-Anbieter, die da sitzen, so dass wir immer mal wieder Kollegen haben, die in Israel sind.
Ja, und dann muss man sagen, was auch dazu kommt, die Leute sind total offen und freundlich. Ich habe mich da jetzt mit mehreren Leuten von den Produktgruppen unterhalten, weil es Fragen gab, weil es Interesse gab. Die sind offen, obwohl sie viel zu tun haben, für Treffen. Mit einer Dame waren wir essen abends. Und die sind da ganz bereitwillig, erzählen die da von den Produktstrategien und wie es weitergeht, was in Zukunft geplant ist und so weiter, wo die Probleme liegen, was sie vorhaben. Also wirklich tolle Leute.
Das heißt, du hast coole Insights bekommen.
Ich habe coole Insights bekommen, ja, und ich habe gemerkt, ey, das ist ein unglaubliches Thema, das ganze Thema Cloud Security, das wird immer komplexer. Sie versuchen es natürlich immer einfacher zu machen, aber auf der anderen Seite sehen Sie natürlich auch, dass die Leute immer mehr Informationen zur Verfügung gestellt bekommen müssen. Die Leute, die davor sitzen vor den Konsolen, die sogenannten SecOps, die also auf Alerts gucken, die auf irgendwelche komischen Verhaltensweisen gucken im System, denen wollen sie immer mehr Informationen bereitstellen auf der einen Seite, ja, damit die sich ein breiteres Bild machen können. Auf der anderen Seite wollen sie ihnen aber Alerts abnehmen. Ja. Und auf der einen Seite merken sie, naja gut, die unterschiedlichen Security-Plattformen, die müssen irgendwie miteinander interagieren. Also jetzt zum Beispiel die Identity-Plattform wie Identity Protection müsste ja auch irgendwie Informationen von der Endpoint Protection, Windows Defender ATP haben, damit ich jetzt auch sehe, naja, wenn der jetzt der, oder vielleicht ein besseres Beispiel, Office ATP, wenn ich jetzt eine Mail bekommen habe, wo ein Attachment dran war, was böse war, dann möchte ich eine Windows Defender ATP Integration haben, um zu sehen, auf welchen Geräten ich diese Mail empfangen habe.
Die Korrelation quasi.
Ja, genau. Und so kannst du alle Bereiche, ja, Identity, Endpoint Protection und so weiter, kannst du miteinander verbinden, ja, damit du überall genügend Informationen hast, damit du eigentlich auf so einen Thread aus verschiedenen Brillen drauf gucken kannst, ja, aus der Identity-Brille, aus der Endpoint-Protection-Brille. Das macht es aber unglaublich komplex, weil du langsam nicht mehr weißt, wovon gerade gesprochen wird, also musst dich da gut konzentrieren. Und dann wollen sie natürlich aber auch irgendwie so übergeordnete Portale bauen, wo ich dann alles zusammengemerged bekomme für die Leute, die dann die Gesamtübersicht haben wollen. Ja. Mhm. Wenn du dann aber wieder tiefer reingehen willst, wenn du wirklich jetzt die Alerts genauer anschauen möchtest, dann musst du wieder in das jeweilige Tool reingehen, um dann da genauere Informationen drüber zu bekommen. Also ein Beispiel. Es gibt jetzt das Unified Portal, oder es wird es bald geben. Das setzt auf MCAS auf, also auf der Microsoft Cloud App Security Suite.
Okay.
Und damit verbinden sie drei Produkte. Einmal MCAS selbst, dann die Identity Protection und Azure ATP, Azure Advanced Threat Protection. Mhm. So, jetzt müssen wir mal ganz langsam anfangen. Was ist ein Azure ATP? Was ist ein Azure Advanced Threat Protection? Das hieß früher, oder nein, das ist auch falsch. Wenn du dich noch erinnerst, als das alles mal angefangen hat, haben wir bei uns im Office auch mal ausprobiert. Vor vielen Jahren hat es mal der Jochen vorgestellt, ja, auf einem Bootcamp, ja, auf so einer Glückenkönig-Veranstaltung. Das ist das ATA, Advanced Threat Protection. Das ist was, was ich lokal bei mir on-premise installiert habe, was sich mit meinem, oder ich glaube, ich habe es sogar auf dem Domain-Controller installiert, oder es gab da ein Add-on oder sowas dafür. Und es hat dann im Prinzip so den Netzwerk-Traffic mitgesnifft und hat dann rausgekriegt, was ist denn da gerade los in dem Netzwerk-Traffic. Ich glaube, da findet gerade eine Pass-the-Hash-Attacke statt oder sowas. Ja? Und dann konnte der so verschiedene Attacken aufgrund von Verhaltensweisen im Netzwerk-Traffic oder glaube ich auch Analysen, was die Syslogs anging, die Security-Logs anging, konnte der herausfinden, was da gerade von sich geht. Und jetzt ist es natürlich eine On-Premise-Lösung gewesen. Also haben sie daraus auch eine Cloud-Lösung gebaut. Und das ist Azure ATP. Das heißt, du hast nur noch wieder so dieser berühmte On-Prem-Trojaner, weißt du, wie wir es in vielen Bereichen haben, ja, so ein kleines Stück Software, was Informationen rausschiebt in die Cloud. Haben wir ja auch bei Application Proxy und solchen Sachen. Ja. Genau sowas ist jetzt aufgebaut. Du installierst also nur so ein kleines Stück Software und der sendet die ganzen Informationen raus in die Cloud, in die Azure ATP-Instanz und dort wird es analysiert. Aber ähnliche Sachen wie früher mit dem ATA. Ja.
Okay.
Kannst du dir natürlich vorstellen, dass sie das ATA mittlerweile relativ stiefmütterlich behandeln, weil sie sagen, naja, das andere kriegt halt irgendwie alle 36 Stunden ein neues Update oder sowas. Das ist Azure ATP und das andere, und gerade in Zeiten von Security Flaws, die irgendwie stündlich neue rauskommen, ja, dann ist es natürlich, die Geschwindigkeit ist ein entscheidender Faktor.
Ja.
So, also dieses Azure ATP, was also im Prinzip lokale Attacken in deinem On-Premise Active Directory mitschneidet, wo man erstmal sagen könnte, naja, ist es denn so relevant für uns jetzt in einer 100% Cloud-Welt? Ich sage, ja, ist es, weil so schnell schalten wir ja das On-Premise Active Directory gar nicht ab, weißt du?
Weiß ich nicht, machen wir? Ach, ich dachte, wir machen das.
Nee, tun wir nicht. Ich glaube, so schnell geht es nicht. Also nicht in, also wir machen es vielleicht, ja.
Ja, ich sag ja, Glück kann ja, aber ja, nein, als viele unserer Kunden, da wird es tatsächlich, hast du recht, noch eine ganze Weile dauern.
Genau, ja. Also das ist natürlich das Ziel und es sollte auch die Vision sein, damit man sich richtig verhält bei Entscheidungen, die man trifft. Aber realistisch gesehen wird man das lokale AD so schnell nicht abschalten bei den Kunden, ja. Weil es zu viele Third-Party-Lösungen gibt, die da noch on-premise da rumstehen. So, also, ja, es gibt also diese Information von dem Azure ATP, die da gesammelt wird über irgendwelche möglichen Pass-the-Hash-Attacken. Dann gibt es die MCAS-Geschichten und dann gibt es die Identity Protection. Und die legen sie alle zusammen und machen dir dann so ein Gesamtbild von einer Identität mit gespeist mit den ganzen Informationen aus den drei Diensten, die ich dir gerade genannt habe. Mhm. Ja, also das ist jetzt ein praktisches Beispiel dafür, für das, was ich eingangs gesagt habe. Sie versuchen da immer mehr Zeug zusammenzulegen, miteinander zu korrelieren. Aber du verstehst schon, es wird auch dadurch irgendwie komplexer. Ne?
Irgendwann wird eben die gesamte Abstraktion. Wenn ich jetzt nochmal, du hast bisher noch nicht ein einziges Mal Azure Sentinel dazwischen gesagt.
Ja.
Ist das die erste Initiative, das zu tun, oder ist das jetzt quasi wieder halb obsolet, weil eigentlich das aufgebaute MCAS die Zukunft ist, oder ist das einfach ein anderer Einsatzbereich?
Das sind unterschiedliche Tiers, würde ich sagen. Ja, sie reden auch davon, dass dein SOC, dein Security Operations Center, verschiedene Tiers hat. Also Tier im Sinne von dem englischen Wort. was sagt man da? Ebenen?
Level, Ebene,
ja.
Stufe.
So, und je nachdem, in welchem Tier du arbeitest, bist du der totale Experte und schaust wirklich in die Details rein, machst irgendwie Hunting auf Prozessebene oder sowas, ja, Kernel-Ebene, was der Geier. Oder du bist halt irgendwie so der Overview-Guy und hast halt gerade gemerkt, da ist irgendwas los und dementsprechend verwendest du andere Tools. Ja? Ja. Was auf jeden Fall richtig ist mit dem SIEM, mit der SIEM-Lösung, mit dem Sentinel, wollen sie den Gesamtüberblick geben über alles. Ja.
Okay, also ist das das Produkt, das ganz oben steht?
Ja.
Das heißt, okay. MCAS füttert eigentlich eher noch
ja.
Sentinel und quasi das ist nochmal eine Zwischenebene.
Okay, genau.
Alles klar.
Sentinel ist eigentlich so das Overview-Tool. Allerdings ist es da auch wieder so, dass du daraus heraus auch wieder hunten kannst. Also wir haben schon so ein paar Überschneidungen, was die Features angeht, dann von den einzelnen Produkten. Da gibt es bestimmt noch weitere Konsolidierungen in Zukunft.
Oft ist es ja auch immer wieder ein Lizenzthema, dass man gucken kann, dass man mit dem einen, wir hatten jetzt gerade auch eine interne Diskussion zu den verschiedenen Cloud-App-Security-Dingern, Microsoft, quasi das große Paket, das Office 365 MCAS, Office 365 Cloud App Security, was wieder ein bisschen kleiner ist, ist irgendwie dasselbe Produkt und das eine nutzt du, weil das ist halt einfach mit dabei, ja, und das große kostet dann wieder extra und das machst du nur manchmal und klar, die Endausbaustufe, die sich natürlich auch Microsoft wünscht, ist, dass man am Ende alles hat. Wie gesagt, wir irgendwann eine Microsoft M7-Lizenz haben oder sonst irgendwas, wo quasi noch mehr reinkommt. Ich weiß gar nicht, was nach Microsoft als Begrifflichkeit noch kommen kann, um noch größer zu werden. Vielleicht nennen sie es irgendwann, keine Ahnung, Xbox P7. Es gab ja schon Bestrebungen dazu. Nee, aber kann man dann auch verstehen, weil letztendlich für die Kunden, wie gesagt, Lizenzen ist ja nicht immer unser Lieblingsthema, aber ich merke, es lässt sich halt in keiner der Situationen rausgucken. Gerade am Anfang, wenn das kommt, in der Beratung, klar, kannst du das, was brauchst du dafür, wo sind die Benefits dafür, wann kannst du es einsetzen, kann ich mich stufenweise daran gewöhnen, kann ich erstmal mit Sentinel beginnen und MCAS später zuschalten, weil bei MCAS läuft, bei Sentinel läuft das irgendwie so mehr über den Azure-Weg, ich zahle halt so ein paar Ressourcen, während bei MCAS wieder so pro User pro Monat-Lizenzen kommen. Und wie gesagt, wie du sagst, ich glaube, die Endausbaustufe ist wieder
alles zusammen. Über Sentinel-Lizenzierung weiß ich auch noch nicht allzu viel. Ich weiß, dass die ganzen Office 365-Sachen da kostenlos dabei sind. Die kannst du dann da aufbewahren. Übrigens, weil die Frage schon mal aufkam, bei uns intern auch, die Daten in Sentinel kann man zwischen 7 und 720 Tagen aufbewahren. Kann man einstellen, wie lange man das haben will. Sind dann, glaube ich, 3 Jahre, soviel ich weiß, ja, wenn ich richtig gerechnet habe.
Nee.
Kann
dein Mathe.
Passen, ne? 3, 3 mal 5.
2.
Das sind 2 Jahre, genau.
2 Jahre.
2.
Ja. Ist okay. Aber so, das ist immer das Schöne, wenn man es einfach in den Zahlen ausdrückt, klingt es gleich viel mehr. Ne? 720 klingt unglaublich viel. Wie nur 2 Jahre? Ich will 720 Tage.
Das Lustige ist, der Kollege hat zuerst die Jahreszahl genannt und dann die Tageszahl. Also er hat es eigentlich ganz offen gestaltet, aber ich habe mich nicht mehr richtig daran erinnert. Und,
Overflow, ja.
Auch heute war ein langer Tag.
Genau.
Genau.
Gut.
Ja, also ich glaube, jetzt haben wir mal wieder genug über Security geredet. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt heute. Ich glaube, wir sind
Ach,
ganz
es
lange am Reden,
läuft.
oder?
Wir machen jetzt noch ein bisschen Flow. 25 steht bei mir auf dem Audacity.
Da kannst du mal was drüber sagen, weil, oder das sage ich jetzt mal noch ganz kurz was dazu, wenn du jetzt über Flow reden willst. Ich habe jetzt mehrmals in den ganzen Präsentationen das Wort Flow oder Logic-Apps gehört, weil sie wollen natürlich auch es vereinfachen, was so die nicht Investigation, die, sag mal,
Advanced Hunting, Automation wahrscheinlich oder so ein Zeug.
ja,
Also das
Remediation,
Abarbeiten letztendlich.
Remediation eigentlich, ja,
Remediation, ja.
das Klären dann des
Genau.
Problems angeht. Und da haben die echt schon coole Workflows mit drin, ja. In Sentinel zum Beispiel kannst du dann so mit Logic-Apps eben sagen, schick mir eine E-Mail, wenn dieser Event kommt und da ist ein Button drin und da steht der Text irgendwie, soll ich jetzt irgendwie deine Firewall ausschalten, runterfahren, nach Singapur schicken per DPT oder sowas. Ja oder nein?
Genau. Also das ist halt genauso mein Eindruck darin, und das war jetzt quasi auch die Bestätigung nochmal. Das war ein Meetup der Office 365 Users Group in Frankfurt. Das hat bei der Binova stattgefunden. War echt cool,
Ach,
muss man
das habe
echt
ich auf Twitter
sagen.
gesehen, richtig, ja.
Genau, auch von der Location her eigentlich ganz nett. Ganz anderer Personenkreis als in die andere User Group, in der ich noch bin. Aber es hat so ein bisschen gezeigt, Flow ist das, was mehr am Power-User dran ist, während Logic App, weil potenziell vielleicht auch in Azure beheimatet ist, den professionelleren Eindruck macht. Immer dann, wenn es um das Deployment geht, Konfigurationen, Adapter. Und das ist letztendlich auch immer das, was man mit den Tools erreichen kann. Bei Flow habe ich einfach sehr viele vorkonfektionierte Lösungen. Ich habe ein Abrechnungsmodell, das wieder klassisch, und da sind wir fast wieder beim selben. Ja, so diese Office 365 Schiene ist immer dieses pro User, pro Monat Ding, was bei den höheren Lizenzen ganz schnell ganz teuer wird, während quasi Logic Apps potenziell immer so auf Executions oder Adapterverwendungen geht.
Was ist denn das jetzt eigentlich, Logic Apps?
Ja,
Da komme ich
Logic
übers
Apps ist
Portal
das,
drauf.
was als allererstes da war. Logic Apps war im Endeffekt quasi das If this, then that in der Azure-Welt. Wenn man tatsächlich Workflows machen wollte und tatsächlich wollte nicht eine Azure Function haben, C-Sharp-Code programmieren, JavaScript, F-Sharp oder Python, sondern wollte ein bisschen was Visuelleres haben. Dann hatte ich da so eine Art Visio, wo ich mir meinen Prozess oder meine Aktionen zusammendesignen konnte. Manche würden vielleicht dazu Workflow sagen, aber ich konnte damit Dinge tun und automatisieren, und das eben auf einem visuellen Weg. Aber potenziell immer auch mit einem Schritt weiter, dass quasi das volle Customizing nur einen Schritt weiter weg war. Und das war potenziell so ein bisschen dafür gedacht. Und Flow ist quasi davon eine Kapselung. Weiß nicht, ob es 100% richtig ist, aber es ist mein Verständnis, dass Flow quasi auf Logic Apps aufsetzt, aber quasi eine andere Oberfläche hat und anderen Zugang für Leute, andere Konnektoren. Da geht es eher darum, dass du Templates hast, die sagen, hey, wenn eine Datei reinkommt, dann versende die per Attachment da und dahin. Wenn sich dort eine Datei ändert, dann starte einen Approval-Workflow, und wenn der erfolgreich war, dann kopiere es in die Library, sonst löscht die Datei wieder. Das heißt, solche mehr tatsächlich business-fokussierten Sachen, während Logic Apps das durchaus auch können, aber sie waren immer codenäher. Potenziell wahrscheinlich auch dort im Azure Stack, weil es auch dort konfiguriert wird. Keine Ahnung, fahre eine VM hoch, fahre eine VM runter. So ein Zeug quasi zu tun. Oder mach mir eine Skalierung, zieh das hoch und zieh das runter. Das sind, glaube ich, die Sachen, wo es herkommt. Plus auch so ein bisschen das Feedback aus der User Group, wenn es um den Export, den Import geht, das Versionieren. Da scheint quasi die Logic App deutlich robuster zu sein. Und das ist auch meine Einstellung generell. Das ist so ein bisschen wie aus meiner SharePoint-Zeit. Traue halt keinem SharePoint über den Weg, den du nicht auf eine DIN A4-Seite drucken kannst. Und du konntest eigentlich nicht mehr auf eine DIN A4-Seite drucken, als wenn da eine Datei reinkommt, dann sende eine Mail. Oder sende eine Mail, wenn der Wert größer als 10.000 ist. Ja. Man konnte immer mehr machen, das haben die Leute ja auch getan, aber das wurde irgendwann sehr, sehr schmerzhaft. Und auch da war die Bestätigung, die Kollegen haben so ein paar Beispiele gezeigt, die Microsoft gemacht hat. Beispiele gezeigt, die sie selber gemacht haben, so ein Fahrtenbuch, Fahrtentracker. Wenn man irgendwo ankommt, macht er mit Geolokation einen Eintrag irgendwo hin. Und es war schon ganz cool, aber wenn du dann offline warst, war das nicht mehr so cool. Dann ist es verloren gegangen oder es war nicht mehr so reibungslos. Also du bist ganz schnell in Problemsituationen gekommen, die aus dem reinen Demo-Showcase in ein Dead-End gegangen sind. Und das ist so ein bisschen das, was ich, was schade ist. Und oft rennen die Leute rein und es wird ja auch gepusht. Und ich glaube auch eben Sentinel oder MCAS oder so, da gibt es dann Sachen mit, starte einen Flow. Oder Logic App,
weiß ich nicht. Du, die haben einmal, haben sie gesagt, ja eben, einmal haben sie im einen Fall bei Sentinel, ich weiß nicht mehr, in welchem Fall sie was gesagt haben, aber im einen Fall haben sie gesagt, es wäre mit Flow, im anderen Fall haben sie gesagt, es wäre mit Logic Apps. Ich vermute, es ist einfach dasselbe. Ja.
Es sind halt genau, wie gesagt, die Konnektoren, glaube ich, ein bisschen einfacher zu konfigurieren. Das ist, wie gesagt, da einfach das, was dir liegt. Und mein Gott, ist ja auch gut, wenn du das Werkzeug hast und du kannst das nutzen, ja. Grundlegend ist halt Flow für mich einfach intransparent, das hat der Kollege auch bestätigt, so dass Debugging ist anstrengend. Du solltest dir von Anfang an Gedanken um dein Namenskonzept machen, weil du sonst am Ende dich ziemlich schnell verlierst und das ist auch mein Eindruck. Die Alternative zu Flow ist zum Beispiel Nintex. Nintex war schon immer ein Workflow-Tool, das es quasi auch für On-Prem gab. Mhm. In der Cloud-Welt ist es ziemlich ausgestorben, weil es halt einfach, die hatten alle halt schon Flow-Lizenzen und Nintex hätte halt nochmal Fettgeld obendrauf gekostet. Mhm. Also Fett im Sinne von, muss ich das wirklich noch ausgeben pro User pro Monat? Und dann haben sie halt gesagt, nee, das wollen sie dann eben nicht mehr und versuchen es mit Flow. Und da ist dann oft so, du hast halt diese Aktion mit sendende Mail, mach ein Reminder, mach da noch eine Abzweigung und dann mach was mit der Datei. Das klingt ganz einfach, aber oft musstest du, um von dem einen Schritt zum anderen zu kommen, 6 Variablen Schritte machen. Setze das, hänge das dran, nimm ein Teil vom Datum, hänge das dran, nimm ein anderes Teil vom Datum, hänge das dran, nimm ein anderes Teil vom Datum, hänge das dran, ziehe noch einen Tag ab vom Datum und hänge das dran. Mhm. Und dann hast du halt so 18 Variablen dahinter, nur um auf einen String zu kommen, den du in C-Sharp da irgendwie in einer Zeile hingeschrieben hättest. Mhm. Ja? Und das ist so ein bisschen die Problematik, dass wenn, das ist auch ein bisschen meine Empfehlung, Flow angucken, schauen, ob man da ein Stück weit kommt und dann glücklich sein, aber nie erwarten, dass man sein Endziel jederzeit erreichen kann. Wenn man merkt, das ist schwierig und auch die Wiederverwendbarkeit wichtig ist, dann kann man das in der Regel vergessen. Mhm. Ja. Und das ist dann immer sehr schnell ernüchternd. Wir haben ja bei uns die Rechnungsfreigabe darüber mal versucht. Am Anfang hieß es, da muss ein Approval her.
Über Flow, ja.
Genau, und dann hieß es irgendwann, nee, einen echten Approval brauchen wir nicht, sondern die Leute müssen hier ein Formular ausfüllen. Und das war dann schon blöd. Also ich konnte ein Approval machen, aber Approval war halt ja, nein. Wenn ich zu dem Ja-Nein noch eine Begründung haben wollte und soll das auf ein Projekt weiter belastet werden, dann ging das in Flow nicht mehr. Also dann war das sinnlos, weil dann habe ich gesagt...
Du, das erinnert mich an meine früheren Zeiten, als ich mal mit SharePoint On-Premise-Workflows gearbeitet habe.
Exakt so. So fühlt es sich auch noch heute an und das SharePoint ist eben die Designer. Warnung. Genau, wer da... Diese Assoziation ist ganz schnell da und das ist das, wo ich einfach sagen muss, hey Leute, ihr landet auch ganz schnell in diesem Desaster. Ja? Mhm. So Übergaben, es gibt zwar Teamflows, wo Leute quasi gemeinsam dran arbeiten können, aber der Kollege sagte da zum Beispiel auch, sie setzen überwiegend Service-Accounts ein. Mhm. Das ist ein Konzept, gerade wir haben ja über Security geredet, jetzt kannst du den Leuten ja nicht sagen, immer wenn ihr einen Flow machen wollt, holt euch einen neuen User mit Passwort, wir schalten natürlich auch MFA aus, ist ja klar, kann man da ja nicht und Passwort Expiry machen wir auch nicht und dann könnt ihr euch damit einloggen, ihr kriegt auch noch eine Lizenz dazu natürlich. Irgendwo hört es dann halt ganz schnell auf, Sinn zu machen, gerade für uns, wo wir eher technikaffin sind, wenn wir mehr Business-Logik verkaufen würden, würden wir hier ganz anders reden. Und da wäre Flow das Ding schlechthin und kauft es von uns. Wir werden ja pro Flow bezahlt. Nein. Also wie gesagt, deine Erinnerungen sind ganz recht. Genau sowas kommt wieder hoch. Mhm. Grundsätzlich, wie gesagt, ich mache momentan ja relativ viel mit Azure Functions, wo ich immer sage, das ist halt da, wo du die volle Kontrolle drüber hast, aber du hast halt viel Setup-Prozesse. Ich kann über den Graph Mails versenden, habe ich gerade gemacht, Listen updaten, User anlegen und das alles in einem relativ kontrollierten Umfeld, Versionierungskontrolle dazu, ich habe ein gutes Debugging, ich habe ein gutes Tracing, ja, ich habe das Skillset, kann es deswegen machen. Flow, wie gesagt, mit solchen Dingen zu machen, du kommst ganz schnell einfach in ein Dead End. Mhm.
Ja, und wie unterscheiden sie sich von der Oberfläche her, wenn ich das jetzt benutze? Also ist das eine mehr
Logic grafisch, deutlich technischer aus, ja.
Grafisch also, orientiert, oder?
ist beides grafisch orientiert und hat eine sehr ähnliche Oberfläche. Der Flow-Part ist vielleicht unfair, aber es wirkt ein bisschen verspielter, während die Logic-Apps nüchterner wirken, weil sie auch im Azure-Portal abgebildet sind und sich versuchen, diesem Look and Feel, was ja deutlich nüchterner ist, anzumachen, während du auf der anderen Seite eher so in dieser Business-Power-Logik drinne bist. Wenn man Power-Apps sich anguckt, das hat alles keinen richtig verspielten Eindruck, aber das ist schon, hat ein bisschen mehr UX.
Ja, also Flow ist ja stark an dem If This Then That orientiert, ne?
IFTTT, genau, das ist genau der Part, wo es auch versucht. Und deswegen, da hat es auch viel mehr Konnektoren, weiß nicht, ob Logic App das auch hat. Standardmäßig halt irgendwie, hey, kannst du Box anbinden, Dropbox anbinden, Twitter, Twilio. Alles Sachen, die du Kollegen auch vorgestellt haben. Ja? Die haben dann irgendwie Wagen gehabt mit Sensoren und immer wenn der LKW drüber fährt, geht am Ende eine SMS weg mit, hier, das war ihr Gewicht. Und lauter cooles Zeug, was man dann durchaus ja auch machen kann. Und das ist das, wo ich sagen würde, das ist das. Angucken, ist das Feature Set da, dann habe ich teilweise wirklich mit minimalsten Aufwänden, ohne groß Externe mit reinzuholen, es geschafft, eine SMS zu versenden. Was hat das früher? Was war das für ein Höllenwerk? Ja.
Also zu Hause kann man da ganz lustige Sachen machen. Wenn es draußen regnet irgendwie, wenn Regen gemeldet ist, dann kannst du dann zum Beispiel die Philips Hue irgendwie auf blau schalten oder sowas, ne?
Genau. Und wie gesagt, auch im Business-Umfeld gibt es schon einige Sachen. Deswegen ist es, glaube ich, sind wir, als Gurken kann ja, fühle ich mich oft einfach dann zu sehr in der Technik drin, dass ich sage, hey, das sind die Probleme der Fachanwendung, der Fachleute, der Fachlichkeiten, die das eigentliche Unternehmen ausmacht. Wir machen ja oft IT. Ja, wir stellen denen cooles Equipment zur Verfügung, das hoffentlich diese Arbeiten unterstützt. Aber ehrlich gesagt wollen wir denen ja gar nicht so viel da weiterhelfen. Dafür gibt es dann andere Partner, die da nochmal ein Stück tiefer gehen. Und da bin ich auch ehrlich gesagt echt glücklich drüber.
Ja, gut. Ich glaube, wir haben es für heute, oder? Marco, was meinst du?
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, nächste Woche wieder in gewohntem Rahmen, wieder zu Hause, wieder mit einer Struktur oder mehr Struktur, wenn wir Zeit haben.
Genau.
Und bis dahin, alles Gute, viel
Alles
Spaß.
klar. Dir eine gute Heimreise. Ciao.
Danke dir, ciao, ciao.